Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Künstliche Intelligenz hat Einzug gehalten in unser Leben. In der Medizin aber ist sie längst noch nicht Alltag. Bei Anwendungen, die in der Erprobung sind, geht es oft um die Erkennung von Mustern. Also KI soll etwa bei der Auswertung von Bilddaten helfen, Tumore zuverlässig zu erkennen. Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel will man einen Schritt weitergehen. Dort wird ein System getestet, das dem medizinischen Personal helfen soll, den medizinischen Allgemeinzustand von Patientinnen und Patienten einzuschätzen. Dazu müssen sehr viele und unterschiedliche Daten genutzt werden, hat mir Kai Wehkamp erklärt. Er hat eine Professur für Public Health an der Hamburg Medical School und er ist geschäftsführender Oberarzt an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Kiel. Die Daten müssen aufbereitet werden, damit das KI-System Muster erkennen kann.
Die Muster sind dann welche, die uns auf klinische Risiken, die es ja bei jeder Patientenbehandlung gibt, die uns darauf hinweisen können. Also zum Beispiel, besteht bei einem Patienten das Risiko, dass er eine Sepsis entwickelt? Besteht das Risiko, dass er ein Nierenversagen entwickelt? Und wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir die Daten wie Laborbefunde, aber auch sowas wie klinische Untersuchungsbefunde und Ähnliches, wenn die mit künstlicher Intelligenz ausgewertet werden, dass hier solche Risiken früher erkannt werden können und dadurch Ärztinnen und Ärzte, aber perspektivisch auch Pflegekräfte, dann auf diese Risiken hingewiesen werden können, bevor sie sich vielleicht überhaupt manifestieren und man Gegenmaßnahmen einsetzen kann.
Nun sind solche KI-Systeme ja immer nur so gut wie die Daten, die man reinfüttert. Viele der Daten, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel Fieberkurve oder welche Medikamente bekommt ein Patient, das lässt sich ja noch relativ leicht einpflegen. Aber wie sieht das aus mit Sachen, die normalerweise zum Beispiel in einem Arztbrief drinstehen oder wenn es um Symptome geht? Das ist ja ganz schwierig, das in eine einheitliche Form zu bringen, dass so ein System das auch auswerten kann.
Ja, da sprechen Sie genau den Knackpunkt an, warum es letztendlich auch noch so wenige solche oder eigentlich noch gar keine solche KI-Anwendungen bislang gibt in der Medizin. Wir haben tatsächlich Labordaten, Medikationsdaten, Bewegungsdaten und so weiter. Das haben wir alles schon digital hier am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein auch schon sehr lange. Und wir haben trotzdem auch Briefe und klinische Befunde digital. Und um das für KI-Anwendungen nutzbar zu machen, muss das letztendlich voranalysiert werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das Ganze, diese Daten, also diese Textdaten, werden dann vorbereitet und können dadurch dann auch den KI-Algorithmen gegenüber nutzbar gemacht werden. Es gibt eine ganz spannende Untersuchung, die vorletztes Jahr in Nature publiziert wurde, die zeigen konnte, dass gerade diese weichen Daten, also dieses quasi das, was zwischen Arzt und Patient passiert und besprochen wird, dass das eine besonders hohe Bedeutung hat, wenn es darum geht, bestimmte klinische Risiken zu erkennen. Und das ist deswegen interessant, weil das ein bisschen mit dieser Vorstellung korreliert, dass gute Ärztinnen und Ärzte mit viel Erfahrung auch so eine Art von Bauchgefühl haben. Und vielleicht finden wir genau dieses, was wir letztendlich vielleicht etwas oberflächlich als Bauchgefühl beschreiben, vielleicht finden wir das in diesen Textdaten. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das mit integriert.
Aber so wie Sie das erzählen, ist es schon recht aufwendig, die Daten auch gut aufzubereiten. Denn die Vorstellung ist ja eigentlich, so ein KI-System, das spart Zeit und man kann viele Patienten gleichzeitig damit überwachen und spart möglicherweise, nein, nicht den Arzt, aber hat eine gute Ergänzung zu einem Arzt.
Ja, also die Vorbereitung der Daten ist so eine der ganz großen Herausforderungen, wenn es so ein KI-System mehr gibt. Dadurch, dass wir hier letztendlich alle Daten schon in digitaler Form haben, ist es so, dass das zumindest nach einem einheitlichen Prinzip ablaufen kann. Also solche Daten werden dann einheitlich strukturiert und werden in eine einheitliche Datenbank gebracht, wo sie dann ausgewertet werden können. Und das, wo die Entwicklung hingeht, ist, dass versucht werden muss, sollte, dass letztendlich alle Krankenhäuser in Deutschland da ein ähnliches System haben. Denn je mehr Einheitlichkeit wir hier haben, desto eher sind solche Daten dann auch nutzbar für KI-Anwendungen.
Haben Sie das System denn schon mit Patienten ausprobiert?
Also wir müssen unterscheiden bei uns zwischen dem wissenschaftlichen Projekt, was die Grundlagen letztendlich untersucht, auf denen dann später so eine Software basiert. Das ist eine Entwicklungskooperation mit einer Hamburger Firma, Tipo GmbH heißt die. Und auf wissenschaftlicher Ebene und auch auf Ebene der Qualitätssicherung können wir hier schon mit anonymisierten Patientendaten arbeiten und sehen hier, dass das Ganze funktioniert, dass wir also relativ gut bestimmte Risiken erkennen und auch vorher kennen, bevor sie überhaupt auftreten, zum Beispiel Nierenversagen oder zum Beispiel Sepsis. Und das ganze System steht schon, dass wir dann perspektivisch auch auf Live-Daten zugreifen können, weil das ist ja genau das, was dann auch den Vorteil gegenüber, ja, wenn man so will, der menschlichen Intelligenz ist, dass wenn wir die Live-Daten, also die permanent vom System produzierten neuen Daten, wie neue Laborwerte, neue klinische Befunde und so weiter, wenn wir die laufend verarbeiten, dann sind wir zwar nicht unbedingt besser als der Arzt und die Ärztin, das ist auch gar nicht das Ziel, aber das System ist kontinuierlich da, kann also 24 Stunden am Tag diese Daten überprüfen und kann dann Hinweise geben an die Mediziner, die ja sowieso schon genug zu tun haben und natürlich auch weiterhin aufmerksam bleiben müssen, aber die vielleicht davon profitieren, wenn so ein System ihnen quasi bestimmte Risiken anzeigt. Das heißt, die Technik steht letztendlich schon sowohl für die Live-Verarbeitung als auch für die Datengrundlage. In den wissenschaftlichen Begleitstudien, die wir schon machen, haben wir erste Ergebnisse, die auch sehr gut sind. Es muss sich jetzt aber zeigen, dass das Ganze auch wirklich funktioniert im Live-Einsatz. Und dazu gehören dann auch solche Aspekte wie zum Beispiel eine Medizinproduktezertifizierung, die noch nicht abgeschlossen ist.
Nun arbeiten solche Systeme ja nicht 100% fehlerfrei. Also haben Sie schon Tücken kennengelernt von dem System?
Ja, grundsätzlich gilt ja für KI-Anwendungen, wir sprechen letztendlich über maschinelles Lernen, also Lernen am Beispiel, dass solche Systeme Fehler machen können. Und das wiederum hängt dann oft an den Daten, mit denen trainiert wurde. Also es könnte zum Beispiel sein, dass bestimmte seltene Konstellationen, die in den Trainingsdaten nicht vorkommen, dann auch in den Echtdaten später nicht erkannt werden. Oder dass Risiken übertrieben dargestellt werden oder alles Mögliche ist hier denkbar. Und je mehr Daten man hat, desto besser werden solche Systeme. Aber aktuell befinden wir uns bei allen KI-Anwendungen in der Medizin letztendlich noch in einer Übergangsphase, wo KI-Anwendungen teilweise genauso gut sind wie der Mensch, teilweise aber auch schlechter, vielleicht sogar teilweise auch schon besser. Aber das ist nicht immer ganz transparent, wie gut sie sind. Deswegen ist gerade in dieser Phase, die bestimmt noch einige Jahre andauern wird, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht sogar schlimmer, ist unglaublich wichtig, dass die Mediziner und Pflegekräfte und so weiter diesen Daten nicht blind vertrauen. Also wir dürfen weder in einer Situation sein, wo wir quasi gar nicht mit KI arbeiten und sie deswegen nicht nutzen und dann auch kein Patient davon profitiert. Das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht blind vertrauen. Wir müssen aufmerksam bleiben, genauso wie wir bei einem KI-basierten Autopiloten im Auto immer mal wieder am Lenkrad rütteln müssen, um zu zeigen, dass wir noch wach sind und dem Straßenverkehr folgen. Solche Systeme brauchen wir auch in der Medizin, wo in irgendeiner Form die Mediziner immer wieder oder sichergestellt wird, dass sie die ganzen, die Entscheidungen oder die Empfehlungen, die das KI-System gibt, kritisch hinterfragen. Und das ist durchaus auch eine Gefahr.
Wie kann das ganz praktisch funktionieren? Also ich habe mal gehört, es macht einen Unterschied, wann ein Arzt die Einschätzung der KI bekommt. Also dass es einen Unterschied macht, ob er sich erst sein eigenes Urteil bildet und das dann als Zusatzinformation bekommt oder erst die Empfehlung der KI und dann denkt vielleicht, hätte ich auch so entschieden.
Ja, das ist das macht sicherlich einen Unterschied, auch wie dann so ein System bewertet wird. Aber in der Praxis kann so ein System nur so funktionieren, dass es kontinuierlich zum Beispiel Risiken vorhersagt. Man kann sich das so vorstellen, dass ein Arzt, die vielleicht im Nachtdienst dann viele Patienten, Dutzende Patienten auf einmal betreut und auch nicht quasi jedem rund um die Uhr sein kann, sondern dann viele Patienten vielleicht in einem Krankenhaus betreut, dass hier Risiken, zum Beispiel im Sinne von Prozentzahlen angegeben werden und ab einem gewissen Cut-off springt die Ampel quasi auf orange oder rot und damit wird also signalisiert, hier musst du jetzt besonders schauen, was los ist und dabei wird es immer Disclaimer geben, dass das unverbindlich ist, die Verantwortung bei solchen Systemen bleibt und das wird auch noch auf sehr lange Zeit so sein, immer bei der Ärztin, beim Arzt. Aber was man zum Beispiel versucht und heutzutage auch von KI-Systemen in solchen Bereichen erwarten sollte, ist, dass sie sogenannte Explanations, also Erklärungen geben. Das heißt, das KI-System gibt Hinweise, warum es bei dieser Patientin, bei diesem Patient davon ausgeht, dass ein bestimmtes Risiko vorgeht. Und dadurch ist es nicht mehr ganz eine Blackbox, sondern die Mediziner können etwas besser verstehen und auch besser einordnen, warum nun dieses Risiko vorhergesagt wird. Aber am Ende wird es so sein, und das soll auch so sein, dass die Menschen sich ein eigenes Bild von der Situation machen, das also nur als Hinweis geben. Und am Ende steht und fällt das damit, wie gut das System ist. Wenn es ständig Fehlalarm gibt, quasi eine Überreaktion, dann wird man irgendwann ermüden und sagen, ach, das System spinnt sowieso wieder. Wenn es ab und meistens gut ist und manchmal schlecht, laufen wir in die Gefahr, dass wir so einen Automation Bias haben, dass also wir dem System zu blind vertrauen. Also das sind viele, viele Tücken und Herausforderungen. Und auch die sind hier übrigens Teil unseres Projektes, dass wir so etwas auch wissenschaftlich und auf den Prozess bezogen begleiten wollen, um sicherzustellen, dass solche Anwendungen ja wirklich zum Nutzen des Patienten eingesetzt werden.
Was heißt das denn für den Arzt oder für die Ärztin? Also verändert der Einsatz von KI langfristig auch deren Selbstbild?
Ich glaube schon, dass sich dadurch einiges ändert. Das muss aber nicht unbedingt zum Schlechten sein. Erstmal muss man sich ja klar machen, dass es im Gesundheitswesen und der Medizin nicht darum geht, wie die Ärzte sich fühlen oder so, sondern es geht darum, dass Patienten geholfen wird und dass wir Leben verlängern oder Lebensqualität verbessern oder auch am Ende des Lebens zum Beispiel begleiten. So, das ist das, worum es geht. Und wenn KI dabei helfen kann und andere digitale Techniken tun das ja schon lange, die Medizin letztendlich durch Technik besser zu machen, dann ist es natürlich auch ethisch geboten, diese Systeme zu nutzen, völlig unabhängig davon, wie der Arzt sich dadurch fühlt. Aber ich sehe auf den Arztberuf eigentlich auch eine große Chance dadurch. Erstmal muss man sich ja klar machen, dass das schon immer vielleicht so war, gerade in den letzten 100 Jahren, dass Technik die Rolle und auch die Kompetenzen der Ärzte verändert hat. Nehmen wir zum Beispiel die Untersuchungstechniken. Also die Generation vor mir konnte unglaublich gut untersuchen mit den Händen, mit den Fingern, Auskultation, Perkussion, mit dem Stethoskop, Wasser in der Lunge und ähnliches erkennen. Das kann schon meine Generation längst nicht mehr so gut. Und warum kann sie es nicht mehr so gut? Weil wir jetzt einen Ultraschall haben. Die Medizin ist dadurch besser geworden, auch wenn wir eine andere Kompetenz dadurch verloren haben. Und ähnlich wird das auch mit der KI und anderen Techniken sein. Wir werden vermutlich immer weniger darauf angewiesen sein, dass wir sehr viel wissen, weil die Bündelung von Wissen eine Stärke von Machine Learning oder Künstliche Intelligenzsystemen ist. Und aktuell ist das noch nicht so, dass wir das medizinische Wissen einfach über eine digitale Technik kriegen, aber in diese Richtung wird es gehen. Und je mehr bestimmte Kompetenzen uns durch digitale Techniken abgenommen werden, desto mehr haben wir vielleicht dann ja auch Zeit, uns auf das zu besinnen, was wirklich wichtig oder auch sehr wichtig in der Medizin ist und schon immer war, nämlich die direkte menschliche Interaktion, die Fürsorge für den Patienten. Und hier wird sich sicherlich die Rolle der Ärztin, des Arztes etwas verschieben und vielleicht ja sogar hin in die Richtung ja zu etwa einer menschlicheren Medizin, weil wir einfach diese Rolle, die wir teilweise verlassen haben durch die Übertechnisierung der Medizin, die wir etwas ja schon haben, dass wir die wieder besser einnehmen können, weil wir hier merken, das ist unsere Stärke, das ist unsere Kompetenz und das ist das, was wir auch besonders gut können. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis sich das so verändert. Aktuell braucht man noch den Mediziner, die Medizinerin mit dem sehr breiten Fachwissen, was aktuell ist, die Studien kennen, die gut Technik einsetzen kann und so weiter. Also das wäre etwas für die Zukunft.
Professor Kai Wehkamp, geschäftsführender Oberarzt an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Kiel, über KI in der Medizin.